Wir haben uns die letzten Male, die letzten beiden Male, wo ich gepredigt habe, seit ich gepredigt habe, über diesen Ich bin, der ich bin, gesprochen. Und das erste Mal, wenn das so sichtbar geworden ist, war bei Mose am brennenden Dornbusch, wo sich Gott offenbart hat. Ich habe gerade am Freitag mit meinen Starterjungs darüber gesprochen, dass das doch erstaunlich war, ein Mann, der eigentlich ein Mörder ist, der in die Wüste geflohen ist und keine Perspektive mehr hatte und sich selber wirklich schuldig gefühlt hat und noch gar keine Vergebung empfangen hat, eine Begegnung mit Gott erleben darf, am Dornbusch. Eine Begegnung mit Gott, das ist auch für mich so ein Bild. Als wir noch Sünder waren, hat Gott schon einen Weg vorherbestimmt. Und das ist so, als Mose dann in der Begegnung erfährt, er soll dieses Volk Israel retten, und zu denken, ich habe es mit menschlicher Weise probiert und das ging ganz gewaltig in die Hosen. Und auf einmal kommt Gott und sagt, geh in meinem Namen. Und dann sagt er ja nochmal, ja, wer ist es denn, von wem soll ich denn sagen, der mich beauftragt? Und dann sagt er, sag ihnen, ich bin, der ich bin, hat dich beauftragt. Über dieses Ich bin kann man viel nachdenken. Und Jesus hat diese Ich bin Varianten aufgenommen. Und wir haben uns letzte Woche einige Ich bins angeguckt. Da war zum einen dieses, dass ich bin das Brot des Lebens vom Himmel herab, das Manna. Wir hatten davon gesprochen, Jesus aufnehmen hat was mit zu tun, auch Jesus zu teilen. Ich bin das Licht. Licht hat was Beängstigendes an sich, dass Licht Dinge offenbar macht, die mir unangenehm sein können. Drum ist Licht für mich auch manchmal eher nicht so, bin ich vielleicht nicht immer so glücklich über Licht. Aber wenn ich mich zu dem Licht stelle, werden auch Dinge offenbar, die auch mir geschadet haben. Und ich bin froh, wenn eigentlich Licht Klarheit in Dinge bringt. Ich bin der von oben her, haben wir uns angeguckt. Ich bin der Ewige. Ich bin die Tür. Jesus, der sagt, durch mich könnt ihr eintreten. Und ich bin der gute Hirte. Heute wollen wir uns anschauen, ich bin der Sohn Gottes, so steht's in Johannes 10, Vers 36. Ich will diesen Vers mal aus dem Kontext herauslösen und nur einzeln lesen. Es war ein Streitgespräch, eigentlich eine Diskussion, und es ging darum, dass die Pharisäer damit schier nicht klargekommen sind, dass Jesus von Gott in der Selbstverständlichkeit gesprochen hat, dass es ja sein Vater ist, Gott im Himmel. Und dann sagt Jesus einfach nur, weil sie sich aufgebäumt haben, nee, das ist doch Gotteslästerung, was du da machst. Und er sagt in Vers 36, warum nennt er es denn dann Gotteslästerung, wenn der, der vom Vater geheiligt in die Welt gesandt wurde, von sich sagt, ich bin Gottes Sohn. Warum nennt ihr das dann Gotteslästerung? Wenn der, der vom Vater geheiligt in die Welt gesandt wurde, von sich sagt, ich bin Gottes Sohn. Die Daniel erzählt gestern auf dem Frauentag, war wohl eine richtig super Zeit in Wiesbaden, und sie hat mich an, ich weiß nicht, ob das ein Buch war oder ein Titel, auf jeden Fall habe ich mir das gemerkt, und zwar, dass jemand gesagt hat, mir sind zwei Dinge offenbar geworden. Zwei Dinge sind mir ganz neu offenbar geworden. Erstens, es gibt einen Gott. Ist das eine Offenbarung für euch? Eine neue Offenbarung? Es gibt einen Gott. Und die zweite Offenbarung, und ich bin's nicht. Es gibt einen Gott. Und ich bin es nicht. Und wie entspannend ist es doch für uns, dass wir wissen, wir müssen gar nicht Gott sein. Wir müssen nicht Gott spielen, wir müssen auch nicht anstrengen, Gott zu sein. Aber hier gibt's einer, der von sich sagen kann, es gibt einen Gott und ich bin es. Was das für uns bedeutet, das können wir in Johannes 11 nachlesen. Wir kennen die Geschichte, haben das schon mehrmals als Predigtthema gehört, rauf und runter. Je länger du auch schon mit Jesus unterwegs bist, stolperst du immer wieder mal über die Geschichte von Lazarus. Und wir wollen noch gar nicht bis an den Punkt von Lazarus herankommen, sondern wir möchten die Vorgeschichte uns hierzu anschauen. Martha und Maria lassen Jesus rufen. Lazarus ist schwer krank und wird bald sterben. Und sie sagen, bitte komme, schnell. Aber Jesus geht erst später, er lässt sich Zeit und nimmt in Kauf, dass dieser Hilferuf verklingt und keine Reaktion drauf ist. Und in Johannes 11, ab Vers 21 möchte ich einsteigen. Johannes 11, Vers 21. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Boah, was für ein Vertrauen auf das, was Jesus eigentlich leisten kann. Wenn sie sagt, wärst du hier gewesen, dann wäre, woher weiß sie das? Wie oft geht's uns, dass wir eine Situation einschätzen und dann aufgrund unserer Einschätzung eine Prognose wagen und sagen, wäre das anders gewesen, dann wäre es anders geworden. Wie heißt es, hätte, hätte Fahrradkette. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Wärst du da gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Wieder, Martha setzt da eine ganz hohe Hoffnung und ein Vertrauen auf ihn. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Jesus sagt zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Ja, erwiderte Martha. Am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Wisst ihr, das ist eigentlich ein Stück weit die Gefahr von Religion. Und wie oft sind wir religiös, dass wir sagen, wir glauben schon, dass es einen Gott gibt, wir glauben, dass der alle Macht hat und wir glauben, dass es auch später ganz zum Ende irgendwie mal auch die Kraft der Auferstehung sichtbar wird. Aber an dem heute, hier und jetzt, sind wir manchmal, wir wären interessiert, es wäre zu schön, um wahr zu sein, aber da ist denn vielleicht manchmal so, dass uns die Erfahrung lehrt, es passiert ja doch nicht. Dann denke ich, ich glaube, jetzt sind es schon fast 2 Jahre, wo wir an denen, dass wir an jedem dritten Sonntag im Monat Heilungsgottesdienst haben, wo wir mehr oder weniger bewusst anbieten, Gebet anbieten für Menschen, die krank sind, die in Not sind. Wir würden auch für Tote sterben, aber ihr habt ihr noch keine vorbeigebracht. Für Tote sterben, für Tote beten. Für Tote sterben, genau. Ihr habt ihr noch keine vorbeigebracht. Weil, ist es denn wirklich so, dass wir dann, warum wird das Angebot vielleicht auch nicht so wirklich angenommen? Oder ich mir dann manchmal sage, Mensch, ich weiß doch, das sind doch Menschen mit einer ganz besonderen Not. Ich weiß nicht, ob es im Beziehungsmäßigen, krankheitsmäßig und doch kommt der oder die nicht nach vorne. Gut, ich frage das ja auch nicht ab und kriegt ja auch keiner einen Rüffel. Warum kommst du denn nicht? Aber geht's uns da nicht so wie Martha? Wir glauben eigentlich, dass Jesus alle Macht hat, aber dass das hier, jetzt und in meinem persönlichen Umfeld und Leben Auswirkungen haben kann. Ich glaube schon, dass Jesus eines Tages wiederkommt mit Macht und Kraft und mit den himmlischen Heerscharen die Welt zu richten. Die Lebenden und die Toten. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Aber ist diese Initialzündung, dass Gott hier und heute und jetzt was verändern nicht nur könnte, sondern auch tun will und wird. Und Jesus offenbart sich Martha mit einem weiteren Ich Bin. Also Martha erwiderte, ja, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen, da wird auch mein Bruder wieder auferstehen. Und Jesus sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung. Und also das muss aus ihm herausgesprudelt haben, weil er da so sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Oder anders gesagt, auch wenn er vielleicht schon gestorben ist, biologisch. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Setzt nur eins obendrauf. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Darf Jesus auch die Auferstehung und das Leben für dich sein? Nein, nicht erst später mal, ganz am Ende der Zeit, sondern heute, jetzt und hier, dass es in uns Leben bewirkt, wenn der Auferstandene lebt, dass es uns ins Handeln bringt, in einen, nicht in eine Litanei, sondern in ein stilles Dasein fristen. Leben hat was, wir von der Schöpfung her wissen, mit Wimmeln zu tun, sich, dass etwas bewegt. Wisst ihr, das Coole ist wirklich bei meinen Starterjungs, die sind ja so zwischen so Raphael sein Alter ungefähr, der schläft schon halb, genau, Raphael und seine Kumpane, und ich kann euch sagen, wenn da 6, 7 Jungs zusammen sind, das wimmelt echt, also es ist für mich unverkennbar, da ist Leben. Und manchmal ist es total schwierig, Leben einzufangen. Leben einzufangen ist echt schwer. Und dann gucke ich dann mich an und denke dann so, boah, ich bin ja schon einiges über 30 und schon ganz schön gesetzt. Aber ich glaube, Jesus möchte uns in uns Auferstehung und Leben sein, dass es wimmelt, dass es auch nach dem Motto geht, wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Und dass die Auferstehungskraft in uns sichtbar ist, dass es unabhängig davon ist, ob der Joachim und ich als Älteste für jemanden beten oder ob du, der du echt in dieser Leidenschaft, im Vertrauen bist, zu sehen, da ist eine Not, lass uns beten, wir beten. Wir müssen nicht erst den Joachim aus Holland herschiffen, damit er wieder für uns beten kann. Wir müssen nicht gucken, ah ja, schade, unser Pastor ist gerade im Urlaub, aber wenn dann der wieder da ist, der kann für dich beten. Nein, der Jesus, der Christus in dir hat die gleiche Kraft wie in mir. Klar, sagt Jakobus zu Recht, ey, wenn jemand leidet unter euch, dann ruft er die Älteste, dass sie für einen beten. Das ist auch ein guter und weiser Ratschlag, weil es ja auch damit zu tun hat, dass wir Anteil haben, dass wir auch miteinander im Gespräch sind und dass auch wir Älteste immer wieder herausgefordert sind zu sagen, hier ist Not, und die uns vor Augen geführt wird, weil wir sehen ja auch nicht alles. Wir müssen auch nicht alles sehen, aber im Gespräch, in der Beziehung und dann im Vertrauen, Jesus heilt heute noch. Darauf vertraue ich. Ich weiß, die Bürgermeisterin beziehungsweise aus der Stadtverordnetenversammlung sind sie gerade echt intern am Diskutieren wegen dem Kindergarten. Und eine Aussage, die ich gemacht habe, war von dem Erlebnis, ihr habt davon, haben wir euch auch berichtet, wie wir auf dem Ranger Camp im Sommer in Pirna diese spannenden Abend haben, wo eine Wespenattacke war und das Kind mit Wespenallergie keine Medikamente entsprechend da hatte und dann mehrere Wespenstiche bekommen hat. Und wie wir da eigentlich gesagt haben, christlichen Glauben leben hat doch jetzt nicht damit zu tun, zu resignieren, sondern dann zu überlegen als Leiter, was können wir denn machen? Und wir sind so in der Wildnis und es ist abends 11 Uhr und wir wissen nicht, ob wir jetzt schon auf der tschechischen Seite sind oder noch in Deutschland und Handys funktionieren auch nicht. Und wo willst du denn anrufen, sagen, wo du bist? Und dann zu sagen, alles, was uns da noch blieb, war zu beten. Und das erstaunlich war, trotz Allergie hat dieses Kind keine allergische Reaktion gezeigt. Und darüber hinaus hat sich dann herausgestellt, dass jemand aber auch aus dieser Gruppe noch so Medikament hatte und wir darauf vertrauen durften. Das heißt für uns auch christliche Erziehung, dass wir Gott, den Schöpfer, einbeziehen, dass er in uns wirkt und auch durch Gebet wirkt. Und das ist für, gerade letzte Woche im Gespräch habe ich gehört, dass da knabbert die Bürgermeisterin dran, wo sie sagt, boah, kann man das so und wie gehen wir denn damit um? Wir als Stadtverwaltung, wenn wir denen ja einen Kindergarten zumuten, dann würden die das ja auch so leben. Ja, hoffentlich, sonst wäre es ja kein christlicher Kindergarten. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wenn wir heute heimgehen, dann hoffe ich, dass wir das in uns aufsaugen, aufgesogen haben, dass für die, wenn die Herausforderung da ist, wenn geistlicher Tod da ist, ich weiß nicht, wie der vielleicht aussehen kann, dass es wirklich so um dich herum ist, dass du sagst, eigentlich ist da keine Hoffnung. Und wenn jemand tot ist, ist da eigentlich keine Hoffnung mehr. Dass wir uns dann an den wenden, der von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Die Situation kann sein, dass du einen Job verloren hast oder lang auf der Suche bist. Das kann sein, dass du die Beziehung, in der du bist, eigentlich für tot erklärst. Es können Dinge sein, dass du keine Hoffnung hast, dass dein Kind entsprechend Freunde in der Schule findet. Es gibt so viele tote Situationen, die uns mürbe machen wollen. Und dem, dem wir anhängen, sagt, ich bin die Auferstehung. Jetzt bin ich verrutscht. Was sagt er? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wer an mich glaubt, wird die Perspektive von Leben haben im persönlichen Umfeld und natürlich am Ende der Zeit. Er, und dann ab Vers 26 geht es weiter, er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, antwortete sie, ich habe immer geglaubt, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ich habe immer geglaubt. Wer kennt das nicht, dass er sagt, ja, ich habe schon irgendwie immer geglaubt, aber ich wusste nicht um die Dimension. Ich wusste eigentlich nicht wirklich, was das für mich im Hier und Jetzt bedeutet. Ein weiterer Ich-Bin-Charakter, den Jesus uns offenbart, den finden wir in Johannes 14. Ich möchte da die Verse mal lesen, Johannes 14. Habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch nicht dann so gesagt. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, euch einen Platz vorzubereiten. Wir müssen aus diesem Vers immer wieder mal realisieren, so über den Daumen gepeilt von den Jüngern, wie lange ist es denn schon her, dass Jesus auf der Erde gelebt hat? So ungefähr. 300 Jahre, wer bietet mehr? Wie ist jemand für 500 Jahre oder mehr? Okay, jetzt dürfen die Älteren mit einsteigen. Ungefähr 2000 Jahre. Man muss sich mal diese Dimension vorstellen. Gott hat doch die wunderschöne Schöpfung, die Erde, in 6 Tagen geschaffen. Und er sagte danach, jeden Tag hat er dann gesagt, es ist gut. Sich gefreut drüber. 6 Tage für eine wunderbare Erde, für eine wunderbare Schöpfung, von der wir uns, also ich kann mir da nicht satt sehen. Ich bin da echt begeistert. Wir werden nächste Woche Heaven's Gates in Österreich haben. in den Herbstferien hinein und da freue ich mich schon drauf, in die Berge hochzukommen. Wir planen echt dann irgendwo auf einen 2000 Meter Berg zu steigen. Ich habe so einen Rucksack dabei, wo die so hinten reingestopft wird, dass die nicht uns davon rennt. Und ich kann mich da nicht satt sehen an der wunderbaren Schöpfung. Und doch ist es eigentlich nichts, wenn Gott dafür nur 6 Tage gebraucht hat und seit 2000 Jahren, und das 2000 Jahre mal 365 Tage, ui, das ist jetzt die Zahl, ungefähr 70.000 Tage, stimmt das ungefähr? Joachim, du bist so ein Rechner. 70.000 Tage seit Jesus. Okay. 70.000. Ja, okay, 73.000. Wenn jetzt schon Jesus seit 73.000 Tagen dabei ist, uns eine Stätte zu bereiten, also die wird mal echt schön aussehen. Ich habe ein bisschen grenzwertig das Gefühl, Jesus, verkünstelst du dich da nicht? Wird es nicht zu kitschig? Nee, Jesus, der ist perfekt, der ist, hat keinen Hang zu Kitsch, sondern zu Perfektion. Kein Hang zu Kitsch, sondern zu Perfektion. Und Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Also wer sich bis jetzt noch nicht so richtig auf den Himmel gefreut hat, sollte es spätestens jetzt anfangen, weil das wird echt genial. Das wird so ultra genial, turbo genial, mega galaktisch. Wem fällt noch was ein? Okay, danke. 730.000. Also ist doch noch länger am Verkünsteln, nee, am Perfektionieren. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch nicht gesagt, Vers 3. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, wo ich bin. Jesus verzögert die Zeit nicht aus Langeweile, er vertrödelt sie nicht, sondern er ist dabei, was vorzubereiten. Und das können wir noch nicht mal erahnen. Also da ist wirklich Heaven's Gates Pappmasche dagegen. Also die Kulisse, im wahrsten Sinne des Wortes, was Jesus bereitet. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt, stellt Jesus fest. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagt Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie könnten wir da den Weg kennen? Viele Filme, Hollywood-Streifen, die gehen irgendwo von aus, dass es irgendwo ein Zeitfenster gibt und das muss man zu einer bestimmten Mondscheinphase, Sternkonstellation, und dann kannst du da rein, plopp, bist in einer anderen Zeit oder anderen Galaxie. Und so ähnlich wird vielleicht der Thomas gedacht haben, was hast du denn vor? Also wir wissen nicht, wo du hingehst und wie du da hinkommst. Musst du uns schon die Formel sagen? Nein, Herr, wir wissen nicht, das wissen wir nicht, wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie könnten wir da den Weg kennen? Und Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So interessant, in der einen Stelle sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und hier, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg. Wie viele Leute irren orientierungslos umher? Wie viele Leute fällt es schwer, eine Perspektive zu haben? Wo soll's denn mal beruflich hingehen? Wir haben gerade letzte Woche diskutiert und haben gesagt, also wie ist denn das? Wenn wir Menschen uns, wir Menschen sind ja jetzt irgendwie hier, sollten wir uns nach einem Ziel ausrichten oder lassen wir das Leben einfach irgendwie geschehen? Ich sage dir ganz praktisch, wenn du nicht dich zum Beispiel als Ziel hast, einen Marathon in 2 Jahren laufen zu wollen, dann wirst du auch gar nicht automatisch anfangen, dich darauf vorzubereiten. Wenn du nicht das Ziel hast, mal später vielleicht als Ärzte ohne Grenzen irgendwo in einem Krisengebiet Menschen zu versorgen, dann wirst du nicht einfach so ein Medizinstudium anfangen und dich auf eines der härtesten Studiengänge einlassen mit all dem Blut und dem Zeug, was da so. Da ist Biologieunterricht mit einem Auge auseinandernehmen, ist wirklich Kindergarten. Wenn du nicht ein Ziel vor Augen hast, wirst du da auch nicht hinkommen. Also, wir haben am Freitag ein Spiel gespielt. Ich habe dem den Namen Ranger Boccia gegeben. Jeder hat ein Holzstück, das für ihn markant war, das er auf jeden Fall wiedererkannt hat. Dann haben wir einen Holzklotz genommen, haben den so in die Wiese geschmissen, hatten eine Linie und haben gesagt, jeder von uns Jungs muss jetzt versuchen, so nah wie möglich mit seinem Holzstück daran zu kommen. Und der Erste, der geworfen hat, das war der Leonardo. Und Leonardo stellte sich so hin, hat gar nicht richtig geguckt, wo er hin will, nimmt diesen Scheit und zack, wirft den. Und ich dachte mir, total planlos. Und dem sein Stab flog und direkt neben den Holzklotz. Wir waren alle total überrascht, wirklich so bumm. Und ich dachte mir, oh, der hat's echt raus. Das war echt nur ein Zufallstreffer. Alle anderen 5 Male war das irgendwo. Aber im ersten Moment war ich beeindruckt, was für eine geniale Technik der hatte. Manchmal leben wir so unser Leben per Zufall. Es hat irgendwas einmal geklappt und wir wollen es genauso wieder machen und es ist unwiederholbar, weil wir uns eigentlich gar keinen Plan, kein Ziel gemacht haben. Jesus sagt, ich bin der Weg. Jesus sagt von sich auch, ich bin die Wahrheit. Wie viele Leute eiern umher, ringen um Wahrheit. Und in unserem Rechtssystem, ich mag jetzt keinem Rechtsanwalt jetzt im Nahe treten, da sagt man, geht im Volksmund so ein bisschen, ja, das sind doch alles nur Rechtsverdreher, weil man irgendwie immer noch versucht, das aber auch anders auszulegen, um für seinen Mandanten das Beste rauszuholen. Ich hatte mal mit einem Rechtsanwalt zu tun gehabt, der erzählte, Hans Tettnanger, Bodenseeraum, da gab's mal einen Mordfall. Ich kann die Konstellation nicht mehr zusammenbringen. Und auf jeden Fall hatte derjenige keinen juristischen Beistand. Und dann hatte er sich gesagt, ich bin bereit, dem sein Pflichtverteidiger zu sein. Und ich werde für den das Maximale rausholen. Dann habe ich gesagt, ja, warst du denn überzeugt, dass das nicht war? Oder wie kommst du denn da drauf? Dann sagt er, nee, aber ich, also zum einen, er wollte sich wahrscheinlich einen Namen machen und dadurch kommst du auch in die Presse rein, aber er sagte, ich will den verteidigen, weil ich finde auch, dass er ein Recht auf Verteidigung hat. Nach allen Regeln der Kunst. Hat mich etwas irritiert, schockiert. Wahrheit ist für uns so Definitionssache. Übrigens auch Pontius Pilatus ist genau an dieser Frage ein Stück weit ratlos gewesen. Dort, wo Jesus nämlich über sich in Johannes 18, Vers 37 sagt, beim Verhör, Pilatus entgegnet ihm, dann bist du also ein König? Du sagst es, ich bin ein König. Du hast recht, erklärt Jesus. Dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Und wer die Wahrheit liebt, also in Hoffnung für alle steht da, wer bereit ist, auf die Wahrheit zu hören, der hört auf mich. Wahrheit ist nicht das subjektive Empfinden von deine Perspektive in Wahrheit und meiner Perspektive in Wahrheit. Jeder hat da so seinen Blick drauf, was wahr ist. Und er hat auch vielleicht aus seiner subjektiven Perspektive auch recht. Aber die ganze Wahrheit finden wir nur in Jesus. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Und Pilatus fragt, was ist Wahrheit? Pilatus, ein gescheiter Mensch, Statthalter, da haben sie nicht irgendjemand hingesetzt, der als Statthalter für so ein ganzes Gebiet und sämtliche Soldaten mehrere tausend Menschen zu verwalten hat. Das waren ja hochintelligente Leute. Und der stellt fest, ich habe keine Ahnung, was ist denn Wahrheit? Jesus sagt, ich bin nicht nur der Weg, ich gebe Orientierung, sondern ich bin auch die Wahrheit. Wie oft habe ich es auch schon erlebt, wie mir das unterstellt oder feststellt, zu sagen, ja, das ist halt deine Wahrheit. Das ist auch deine Hoffnung, ist dein Weg. Nee, es ist die Wahrheit. Und dann sagt er, und ich bin das Leben, dieses Wiederholende vom Vorigen. Ich bin nicht nur die Auferstehung, das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oh, Leben, das ist was mit Perspektive. Ein schwedisches Möbelhaus hat diesen Slogan geprägt. Wohnst du noch oder lebst du schon? Und gleichzeitig vermitteln sie, kauft euch Möbel von uns, dass ihr so schön wohnt, dass ihr das Gefühl habt, ihr lebt. Also, oder sie denken, kauft viel bei uns ein, dann wisst ihr, wofür ihr lebt, nämlich, dass ihr die Sachen abzahlt. Wofür lebst du? Leben! Wir hatten Leben, hat was mit Wimmeln zu tun, mit, dass der Tag eigentlich echt für mich immer mit einem Ja beginnt. Johannes Wart, Hans Dampf, der doch bei uns vor 1,5 Jahren als zum Kabarettabend war, der hat ja gesagt, Leute, wenn ihr morgens in den Spiegel guckt und nicht von Herzen sagen könnt, das ist mein Tag, das wird ein richtig super Tag werden, weil ich werde auf die Menschen zugehen. Wenn du das Gefühl nicht für dich selber hast, bitte bleib im Bad, geh nicht raus. Willst doch nicht eine Zumutung für die Menschen sein. Leben. Leben hat was damit zu tun, dass ich eigentlich zu in den Tag hinein mehrmals dieses Yes-Gefühl haben kann. Dieses Yes fällt uns manchmal so schwer. Wir sind gefangen in einem Muster und es gibt Dinge, die wir hassen zu tun und wir empfinden nicht, dass wir leben. Aber hier hilft ein Perspektivenwechsel. Hier hilft ein Perspektivenwechsel und vielleicht auch manchmal den Mut, Dinge, wo wir das Gefühl haben, wir werden gelebt, dass wir sie von Herzen uns entweder dafür entscheiden oder entscheiden, Dinge anders zu machen. Ich kann das vergleichen wie mit einem Tanzpaar. Tanzen für Dani und mich echt eine Herausforderung. Ich bin eher so der Zufallstänzer, weil ich mir oftmals nicht richtig genau überlege, was wären die nächsten Muster, die man tanzen könnte, die Figuren. Und dann manchmal geschieht's und es passt und manchmal nicht. Und Dani hat zu Recht das Gefühl, ich führe sie nicht richtig. Und die Gefahr ist dann, wenn du ja in so einer Situation steckst als Frau, dass du einfach sagst, dann übernehme ich die Führung und dann weiß ich, es läuft. Wenn sich da Mann und Frau einigen, dass dann die Frau führt, obwohl es so aussehen soll, dass der Mann führt, dann kann es ja funktionieren. Ist vielleicht auch bei euch im Leben und in der Ehe auch so. Kann ja sein. Will ich jetzt auch gar nicht beurteilen. Wichtig ist aber nur, wenn ich da im Paartanz bin, dann könnte ich als der geführt wird, mich dagegen eigentlich richtig sträuben, widerstrebend und das zwar aus einem Galgengehorsam machen, aber mich jedes Mal ärgern bei jeder Figur, die mich mein Tanzpartner führt. Und dann würde, wenn, also dein Tanzpartner dich nach außen führt, du wirst denken, das fand ich jetzt voll blöd, ich wäre lieber nach innen, jetzt wenn der links rum, dann hätte es lieber andersrum, ich hätte gern den langsamen Walzer auch mal mit Schrittwechsel und so weiter. Du könntest bei alledem, was da geschieht, dir sagen, ich hätte es eigentlich anders gemacht und dich widerstrebend diesem Tanz aussetzen und danach wäre es für beide so kraftraubend gewesen und anstrengend, dass sich eigentlich beide sagen, weißt du was, komm, tanz mit egal wem, aber nicht mit mir und ich suche mir auch. Aber ich kann mich auch dafür entscheiden und sagen, ich will, dass das ein richtig toller Tanz wird. Und ich werde mir meine Sinne schärfen und mich auf die Führung meines Tanzpartners einlassen. Und ich werde das jetzt erstmal nicht in Frage stellen, sondern werde mich da einfach führen lassen. Weil ich glaube und weiß, dass der mich führt, es wirklich perfekt vorhat. Gut, jetzt bei unserem, ganz praktisch bei unserem Tanzpartner, also die Dani kann da nicht immer drauf hoffen. Aber bei Jesus können wir drauf hoffen, dass wie er uns führt, die Lebensumstände, die Phasen, was passiert, dass er uns doch perfekt führt. Und wenn wir das nicht permanent in Frage stellen, dann wird dieses Leben ein Tanz mit Jesus, der uns echt was vom Leben, und wisst ihr, das ist so cool, wenn Leute getanzt haben, ihr wundert euch vielleicht, tanzen Christen, ist es denn in Ordnung? Hey, ich glaube, dass es wirklich toll ist. Die Juden haben so viel getanzt, Reigentänze rauf und runter gemacht. Wir haben das früher, wir jetzt ja bei der heutigen Jugend total uncool, aber wir haben das damals gemacht in unseren Jugendgruppen. Diese Hava, Nagila und so weiter. Das war unsere Disco. Hey. Ja, ja, genau. Jetzt denken die, jetzt ist es total abgedreht. Nee, es ist, beobachte mal, wenn Leute total harmonisch miteinander getanzt haben und der Tanz ist rum, dann ist so ein Stück weit von die kommen echt glücklich an ihren Platz zurück und haben Lust auf den nächsten Tanz, warten auf das nächste tolle Lied und sagen, ich bin wieder dabei. Und haben dann das Gefühl von, das ist Leben, genau dafür lohnt es sich zu leben, das war toll. Ich mochte den Partner riechen. Er hat mich elegant geführt, ich habe mich immer sicher gefühlt an seiner Seite. Und bei manchen selbst, wo wir schier bei aufeinander gestoßen wären, konnten wir uns mit den anderen Partnern toll einigen und es war eigentlich echt ein elegantes Dasein. Hey, wie cool. Unser Leben darf wirklich, wir sind auf den Brettern, die Welt bedeuten, im Leben. Und wenn Jesus unser Tanzpartner sein darf, wenn ich das so im übertragenen Sinne einfach mal wagen darf, dann sage ich dir, hey, dann hat das Leben echt eine Dimension, eine Tiefe, eine Freude, von der wir noch nicht mal zu hoffen oder zu träumen gewagt haben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, es schließt alles andere aus. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt auch keine andere Wahrheit. Und es gibt auch kein anderes Leben. Wenn ihr den erkannt habt, geht's in Vers 7 weiter. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte, Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Und Jesus erwiderte, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du dann noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich euch sage, stammen nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Es gibt so ein ganz tolles Bild, kann man im Internet auch suchen, googeln oder Yahoo oder was auch immer, und gib mal Lamm und Löwe ein bei Bilder. Gibt so tolle solche wie Art Wasserzeichen, wo wo einerseits so ein Löwe zu sehen ist, andererseits ein Lamm. Und so müssen wir uns auch vorstellen, hey, wer Jesus sieht, hat den Vater gesehen. Das entspannt mich so, dass ich nicht in Panik sein muss, hey, die Leute, die eher gefühlsmäßig beten, lieber himmlischer Vater und so weiter, die kränken damit nicht Jesus. Und die Leute, die Jesus ansprechen, die Gott in Jesus ansprechen, die kränken nicht den Vater, sondern das sind, wir haben hier einfach, wer es mit dem Sohn zu tun hat, der hat den Vater erkannt. Allerdings kann niemand Gott den Vater erkennen, wenn er nicht den Sohn sieht und erkannt hat. Ich hätte noch weitere Punkte, die ich bin's, kommen zu einem anderen Zeitpunkt. Die Zeit ist echt fortgeschritten. Aber ich möchte uns einladen, dass wir uns auf diesen Tanz mit Jesus einlassen durchs Leben. Übrigens, Tanzen hat echt was mit Disziplin und mit Übung zu tun. Es passiert nicht per Zufall. Reinhard und Jutta können das wahrscheinlich echt bestätigen. Da muss man regelmäßig üben, um in der Spur zu bleiben. Und das möchte ich uns einladen, dass wir, wenn wir uns auf Jesus einlassen, auf ihn, den Weg, die Wahrheit und das Leben, dass wir uns echt auch darauf einlassen, uns von ihm führen zu lassen durch dieses Leben. Und dort, wo wir mal daneben getreten sind, auch wieder zurückkommen und sagen, Jesus, ich möchte es nochmal neu probieren. Ich dappe dir ständig auf die Füße, ich versuche ständig deine Pläne zu durchkreuzen, aber ich lasse mich neu auf dich ein. Warum? Weil Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Und Leben, da steckt so viel drin. Ich lade uns ein, echt lebendige Christen zu sein. Christen, die leben mit Lebensfreude, mit Lebensperspektive und auch vielleicht in die Situation hinein, wo du es empfinden hast, hier werde ich gelebt, hier laufen andere über mich drüber, hier werde ich nicht berücksichtigt, ernst genommen dem, was ich wirklich will. Auch konkret dich zu fragen oder Gott fragen, was kann ich da verändern? Manchmal können wir Dinge verändern, wenn wir gedanklich aus der Box rauskommen. Und das Zweite ist zu sagen, ich vertraue ganz meinem Bräutigam, der mich führt im Tanz durch all die Herausforderungen des Lebens. Okay, wir wollen beten. Himmlischer Vater, es ist so gut zu wissen, dass Jesus, dein Sohn, nicht nur für uns am Kreuz gestorben ist, damit wir irgendwann mal die Perspektive von Leben haben, sondern dass dieses Leben durch dich auch jetzt schon möglich ist, jetzt schon greifbar ist und dass wer den Sohn sieht, echt auch weiß, wie der Vater ist, vom Charakter, vom Wesen, von der Art. Und in Jesu Namen bete ich, dass wir als Geschwister, jeder, der heute hier sitzt, da auch mehr und mehr eine Sehnsucht hat, zu sagen, dich wirken zu lassen. Sei du derjenige, der mein Weg ist. Sei du meine Wahrheit, wenn mir andere was anderes einreden. Und sei du mein Leben, Lebensinhalt. Du, Jesus, allein. Und in Jesu Namen danke ich dir echt für diesen wertvollen Gottesdienst, für diese tolle Zeit der Gemeinschaft. Und ich freue mich echt, dass wir als deine Kinder auch zusammen Gemeinde sein dürfen, mit allen Höhen und Tiefen, aber uns gegenseitig unterstützen, ermutigen und voranbringen dürfen. Jesus, du mit uns in einer wundervollen Gemeinschaft. Amen.